Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am vergangenen Mittwoch ging es in unserer Sommerbibelschule um die große Frage von der Vereinbarkeit von Emanzipation und Christsein. Und wer am Mittwoch da war, der ist schon eingestimmt auf das Thema. Und wer nicht da war, der kann den Vortrag gerne noch über das Predigtarchiv anhören. Wenn wir das Wort Emanzipation hören, denken die meisten von uns wahrscheinlich an die Frauenemanzipation. Wir wissen, dass damit der gesellschaftliche Kampf um die Gleichstellung von Mann und Frau gemeint ist. Und es ist interessant, wenn man sich da mal ein bisschen schlau macht und ich sag mal so, die ältere Generation unter uns, die weiß das aus eigener Erfahrung, dass die Errungenschaften dieses Kampfes noch gar nicht so alt sind. Also das, was ich heute als Frau vielleicht als selbstverständlich nehme, war vor 60, 70, 80 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich, auch nicht in unserem Land. Nur mal ein paar Beispiele. Die Erlangung des Wahlrechts für Frauen, die gab es hier in Deutschland erst 1918. Vielen Dank. Und dass das so kam, war wiederum angetrieben von einem Freiheitskampf, nämlich verbunden mit der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts, was ja auch wieder 100 Jahre vorher so geschehen war. Und dann hat das nochmal so lange gedauert, bis Frauen auch das Recht zugesprochen wurde, sich in Gesellschaft und Politik mit ihrer eigenen Meinung einzubringen. Oder das Recht, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Ich denke, das müssten einige Frauen und auch Ehemänner wissen. Wollte nämlich eine Frau arbeiten, musste das ihr Ehemann erlauben und erst 1977 wurde dieses Gesetz geändert. Bis 1958 hatte der Mann, wenn es ihm beliebte, das Recht, den Anstellungsvertrag der Frau nach eigenem Ermessen und ohne der Zustimmung der Frau fristlos zu kündigen. Bis 1962 durften Frauen auch nicht ohne Zustimmung des Mannes ein eigenes Bankkonto eröffnen. Also alles Dinge, die für uns heute ganz selbstverständlich sind. Jetzt sind wir schon ziemlich weit mit diesen Errungenschaften, aber wir wissen es, dass weltweit gesehen es noch ganz viele Länder und Gesellschaftssysteme gibt, die Frauen noch immer unterdrücken. Ich denke, ihr habt auch die Nachrichten gehört. Letztens haben Frauen in Saudi-Arabien sich enorm gefreut über das Recht, endlich Auto fahren zu dürfen. Bei uns mussten Frauen bis 1958 die Erlaubnis des Mannes dazu haben. Also auch hier ist das noch gar nicht so lange her, dass Frauen ganz einfach auch den Führerschein machen können und selbstverständlich Auto fahren. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben diese Errungenschaften nicht nur den Frauen etwas gebracht, sondern auch den Männern. Denn jetzt kann die Verantwortung verteilt werden. Die Männer sind nicht mehr allein verantwortlich. Man kann sich abwechseln beim Autofahren. Ich finde das eine gute Sache. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Kampf für Gleichberechtigung auch ganz viele Opfer gekostet hat. In Saudi-Arabien saßen auch an diesem Tag, als die Frauen das Ende des Frauenfahrverbots gefeiert haben, noch ganz viele Aktivistinnen, die genau dafür gekämpft haben, im Gefängnis. Und ich weiß gar nicht, ob die heute schon in Freiheit leben oder immer noch im Gefängnis sitzen. Aber wie ich versucht habe, am Mittwoch zu erklären, ist Emanzipation gar nicht nur etwas, was Frauen betrifft, sondern es betrifft eigentlich alle, die zu Unrecht gebunden und unterdrückt sind. Denn das Wort Emanzipation, das hast du schon so schön in der Einführung, in der Moderation beschrieben, bedeutet seinem Ursprung nach Entlassung des Sohnes aus der väterlichen Gewalt oder eben auch Freilassung eines Sklaven. Ich habe euch das nochmal auf der Folie mitgebracht. Emanzipation ist ein lateinisches Wort oder hat lateinischen Ursprung. Das E, die Vorsilbe, steht für aus. Manus ist die Hand und capere bedeutet ja in Besitz nehmen. Das heißt, früher galt jemand als der Besitz von jemand anderem, wenn er die Hand auf ihn legte, in Anwesenheit von 5 Zeugen. Und dieses Emanzipation bedeutet dann eben, dass es die Freigabe ist aus dem Besitz eines Menschen. Und im streng juristischen Sinn bedeutete es dann eben die Entlassung eines Sohnes aus der väterlichen Gewalt in die Selbstständigkeit hinein oder die Freilassung eines Sklaven aus dem Eigentum seines Herrn. Es konnte aber auch die Entlassung eines Kindes aus der eigenen Gewalt in die eines anderen gemeint sein. Jetzt könnte man denken, trifft ja alles auf uns nicht mehr zu. Wir sind weder Sklaven, noch sind wir Kinder. Die meisten von uns zumindest sind erwachsen und leben ein eigenständiges, selbstständiges Leben. Aber auch das hast du schon so schön angedeutet, Lars. Es gibt jemanden, der auf den Menschen allgemein seine Hand gelegt hat, weil er ihn besitzen möchte und missbrauchen möchte zu seinen Vorteilen. Derjenige, der auf uns die Hand gelegt und uns von sich abhängig gemacht und uns unterdrückt hat, ist Satan. Aber wir haben es gerade so schön gesungen. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus Christus ist kommen, der starke Erlöser. In der Vorbereitung des Vortrages für den vergangenen Mittwoch und auch für diese Predigt heute ist mir nochmal das Herz so weit geworden, in Angesicht der Tatsache, welche Freiheit uns Christus wirklich auf Golgatha erkämpft und erkauft hat. Und ich wünsche mir, dass ihr heute das auch erkennt, wie groß diese Freiheit ist und dass Gott dir diese Freiheit in jedem Bereich deines Lebens wünscht, wo du noch von Satan unterdrückt und abhängig und gefangen bist. Das ist Gottes großes Ziel mit dem Tod Jesu am Kreuz gewesen, dass er dich befreit von der Macht des Satans. Das ist wahre Emanzipation für jeden Menschen. Denn Hierarchie im negativen Sinne, also wo es ein Machtgefälle gibt, das zu Machtmissbrauch führt und in der Folge dessen auch zu Unterdrückung, schädlicher Abhängigkeit, ist immer die Folge des Sündenfalls. Auch das habe ich am Mittwoch beschrieben. Aber genau davon hat uns Jesus befreit. Mit Jesus ist ein neues Zeitalter angebrochen. Und das gilt für Männer wie Frauen, das gilt aber auch für Kinder wie Erwachsene und alte Menschen. Das gilt für Sklaven und für Herren. Und das widerspricht auch nicht der Bibel, im Gegenteil. Von seit jeher ist das Wesen Gottes und einer seiner Namen Befreier, Erlöser. Nicht erst in Jesus, der das natürlich als Mensch offenbart und verdeutlicht hat, sondern auch im Alten Testament. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels anschauen, dann ist Gott immer der Befreier, der Erlöser, der Erbarmer. Zum Beispiel, als er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Oder später, immer wieder, erst von den assyrischen Besatzern, dann von den babylonischen Besatzern. Klar, sicherlich hat Gott diese Besatzungen auch zugelassen als Strafe. Genauso wie er zugelassen hat, dass nach dem Sündenfall der Mensch bestraft wurde. Aber genau diese Strafe hat Jesus Christus auf sich genommen. Gottes Ziel war von Anbeginn der Schöpfung, den Menschen von der Macht des Bösen und der Sünde zu befreien. In Jesaja 61 lesen wir, was sich in dem Menschen Jesus Christus erfüllt hat. Jesus hat es selbst gesagt. Ihr kennt die Stelle, wo er im Tempel vorliest und sagt, dieses Wort hat sich heute erfüllt vor euren Ohren. Ich lese es uns vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Als der Prophet Jesaja diese Worte verkündet hat, galten sie natürlich zuallererst für das Volk Israel, dem zugesprochen wurde, ich befreie dich von der Macht des Bösen, ich befreie dich von der Macht des Besatzers und ich führe dich zurück in deine Heimat. Ich führe dich zurück in meine Arme und ich werde dir wieder gnädig und barmherzig sein und dich trösten. Aber indem Jesus gesagt hat, nachdem er diese Sätze vorgelesen hat, dieses Wort erfüllt sich heute hier vor euren Ohren, hat er gleichzeitig gesagt, dass diese Freiheit er für jeden Menschen erkauft, dass es für jeden Menschen gilt. Ihr alle kennt die kleine Bibel, den Vers aus Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Da wird nicht gesagt, nur die Männer oder nur die erwachsenen, mündigen Menschen. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die ihm nachfolgen, das ewige Leben haben. Das Leben in Fülle, Freude überfließend. Dass sie nicht verloren gehen, sondern hier und jetzt und in Ewigkeit bei Gott sein können und wieder zu Kindern Gottes werden. Im Brief an die Galater, übrigens vielleicht der beste Brief des Paulus, wenn es um das Thema Freiheit geht, und wer mag, kann den sich gerne nochmal zu Hause durchlesen, da findet Paulus so wunderbare Worte. die wirklich durchdrungen sind von Gottes Geist. Ich lese uns mal die Verse 26 bis 28 aus dem dritten Kapitel. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Das sind total revolutionäre Worte auch damals schon gewesen. Denn der Mensch liebt es, Unterschiede zu machen. Der Mensch liebt es, nach dem Ansehen der Person zu schauen, die Reichen zu bevorzugen und die Armen zu benachteiligen. Der Mensch liebt es, der einen Menschengruppe etwas zuzugestehen und der anderen es zu verweigern. Aber so ist Gott nicht. Gott schaut ins Herz. Gott schaut nicht auf das Ansehen der Person. Gott lässt sich nicht bestechen oder manipulieren. Und Gott lässt sich schon gar nicht diktieren, ein Gesetz, was Menschen machen. Gott allein ist allmächtig. Gott allein ist der Gesetzgeber. Und so gesehen sind wir als Christen alle emanzipiert, nämlich in dem Sinne, dass wir befreit und erlöst sind von dem Abhängigkeitsverhältnis von Satan. Hölle, Tod und Teufel können uns nichts mehr anhaben. Sie liegen nicht mehr schwer wie eine Last, wie ein Joch, ein Sklavenjoch auf unseren Schultern. Wir sind nicht mehr eingespannt in dieses Sklavenjoch. Und dazu ruft Paulus auf, er ermahnt die Christen in dieser frühen Zeit des Christentums. Und heute, 2000 Jahre später, möchte ich euch und mich selbst auch dazu ermahnen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und ich möchte heute in dieser Predigt die Emanzipation aus geistlicher Sicht betrachten, und zwar an einem Beispiel eines Mannes, um das mal auch wirklich zu lösen von der Rollenfrage zwischen Frauen und Männern, weil ich glaube, dass Satan manchmal auch versucht, uns abzulenken durch diese Rollenfragen, weil im Endeffekt geht es nicht um Mann oder Frau, sondern es geht um die tiefere Freiheit, die Gott uns erkämpft hat. Ich möchte das am Beispiel eines Mannes tun, weil ich glaube, dass dieses Beispiel sehr gut zeigt, wie zögerlich wir Menschen sind, auch wir frommen Menschen, wir Christen, wenn nämlich Gott selbst uns emanzipieren und befreien will. Und nicht selten sind es dann wir Menschen, die sich selbst, aber auch anderen vor allen Dingen und am Ende auch Gott beweisen möchten, dass das Gesetz, die Schrift, die Tradition recht hat und nicht etwa der lebendige Gott, der im Augenblick gerade zu mir spricht. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte vor, Kapitel 10. Am nächsten Tag, als diese, das waren die Diener des römischen Hauptmannes Cornelius, auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten um die sechste Stunde. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn. Und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen wie ein großes leinenes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht unrein. Und das geschah dreimal, und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen gen Himmel. Stellt euch das mal vor, versucht euch mal in diese Situation des Petrus hineinzuversetzen. Du wächst dein ganzes Leben lang auf mit der religiösen Erziehung, dass es reine und unreine Tierarten gibt, dass es dir verboten ist, unreine Tierarten zu essen, dass es Gott ein Greuel ist, wenn du als Jude ein unreines Tier isst, wie zum Beispiel Schwein. Du liest das im Gesetz des Mose und auf einmal hast du eine Vision, du hörst Gott zu dir reden, der sagt, iss. Und das widerspricht ja total dem, was Petrus weiß, wie er erzogen ist, was in der Schrift steht. Und Petrus macht das, was wir vielleicht im ersten Augenblick auch tun würden. Er protestiert. Er sagt, nein, Herr, das mache ich nicht. Weil seine Erziehung und sein Glaube ihm bisher etwas anderes gelehrt haben. In Vers 17, der danach folgt, steht sogar, dass ihn diese Vision, diese Stimme Gottes ratlos gemacht hat. Als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutet, die er gesehen hatte, siehe, da kamen dann diese Männer des Cornelius. Jetzt spürt er diesen inneren Konflikt. Er weiß einerseits, das hat was zu bedeuten, es ist Gott, der hier zu mir spricht, aber es widerspricht dem, was ich bisher gelernt habe, wonach ich mich bisher gerichtet habe. Und es irritiert ihn. Und schließlich kommen dann die Boten des römischen Hauptmannes Cornelius an, der kein Jude ist, der sozusagen aus dem Ausland zu ihm kommt, aus Caesarea, der sich aber dort, wo er wohnt, an eine jüdische Gemeinde hält und der auch den Glauben an den einen Schöpfergott teilt, obwohl er Römer ist, obwohl er ein Heide, ein so gesehen ein Ungläubiger ist aus Sicht der Juden. Und jetzt denkt ihr vielleicht, naja, Cornelia, der Petrus hat da eine Vision, aber die wird ja symbolisch gedeutet, also das bedeutet nicht wirklich, dass er dann diese Tiere essen soll. Und trotzdem, denn in der Folge dessen tut Petrus etwas, was er eigentlich auch nicht darf, nämlich, dass er in das Haus dieses römischen Hauptmannes Cornelius mitgeht. Denn auch das ist ihm per Gesetz, mosaischem Gesetz, verboten. Er darf nicht in das Haus eines Unbeschnittenen gehen. Aber er gehorcht der Stimme Gottes. Er gibt dem Treiben, dem Antreiben des Heiligen Geistes in ihm nach. Gott selbst befreit ihn von diesem Gesetz, das ihm den Umgang mit Ungläubigen verbietet, weil Gott eine Absicht hat. Er hat einen Plan. In den Versen 19 und 28 lesen wir das, dass Petrus sich auch da noch unsicher ist. Er sagt, siehe, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach zunächst der Geist zu ihm, der Heilige Geist. Siehe, drei Männer suchen dich, so steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifle nicht, denn ich habe sie gesandt. Gott bereitet Petrus darauf vor und er nimmt Petrus die Angst, dass er ungehorsam ist oder dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun darf. Und in Vers 28 sagt Petrus zu diesen Männern, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. Wenn ihr ein Beispiel für Emanzipation hören wollt, dann ist das das perfekte Beispiel. Hier gehorcht jemand der Stimme Gottes und setzt sich über das Gesetz hinweg und gleichzeitig ordnet er sich ja der Stimme Gottes unter. Es ist keine sinnlose oder weltliche, säkulare Rebellion, die einfach Lust hat zu kämpfen und dann auch wieder Leute zu unterdrücken. Das passiert nämlich oft in dem gesellschaftlichen Kampf der Emanzipation, dass man mit denselben Mitteln arbeitet, die man eigentlich bekämpfen will. Man fängt an, auch wieder Leute zu unterdrücken. Die Frauen sagen dann, wie schlecht die Männer sind. Ich glaube, das ist kein Kampf, den Gott unterstützt. Jeder Mensch ist wertvoll in Gottes Augen. Petrus handelt hier auf die Stimme Gottes hin und das entspricht ganz dem, was in seinem eigenen Leben passiert ist. Denn Petrus selbst hat die Kraft Gottes, die Kraft seiner Gnade, seiner Liebe, die Vergebung kennengelernt. Ihr kennt Petrus, ne, dass er Jesus verleugnet hat, Jesus hat ihm vergeben, er hat ihm Vollmacht anvertraut, geistliche Vollmacht, seine Herde zu weiden. Und er sagt im 5. Kapitel der Apostelgeschichte, da steht Petrus mit anderen Männern vor dem Hohen Rat und er sagt zu denen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das ist die wichtige, aber auch schwierige Aufgabe für jeden von uns, herauszufinden, wo spricht Gott zu mir und wo ist es eine menschliche Absicht dahinter. Wir alle brauchen den Geist der Unterscheidung der Geister. Wir alle brauchen diese Gabe zu unterscheiden, wo ist es der Zeitgeist, wo ist die Gesellschaft, die mir was aufdrückt und wo ist es aber Gott, der mich in eine Aufgabe beruft, der mich beauftragt. Wo bin ich dazu herausgefordert, eine Grenze zu überschreiten, weil Gott es mir gebietet, und nicht, weil die Gesellschaft es mir aufträgt. Wenn Gott dich von traditionellen Rollenbildern freispricht oder von religiösen Vorschriften, dann bist du wirklich frei. Diese Freiheit können wir gar nicht ermessen, aber wir können sie ersehnen, erbitten von Gott. Könnt ihr euch vorstellen, was diese Emanzipation, diese Befreiung von religiösen Gesetzen für Petrus und für viele andere Juden in der damaligen Zeit bedeutet hat? Das war wirklich revolutionär. Das ist in der Geschichte der Juden noch nie da gewesen. Das war ein Umbruch. Da hat wirklich die Weltgeschichte, da hat Gott mit der Welt neue Geschichte geschrieben. Ein neuer Bund hat begonnen. Und wir sehen im Neuen Testament, in den Briefen von Paulus, immer wieder diese Auseinandersetzung mit der Tradition, mit dem mosaischen Gesetz. Da geht es um die Beschneidung. Da geht es auch um das Essen von unreinen Tieren, von Götzenfleisch. Es geht um den Umgang mit Heiden. Es waren alles Neuerungen. Und die Menschen, vor allen Dingen die Männer, die jüdischen Männer, waren herausgefordert, Stellung zu beziehen. Sind sie bereit für diese Freiheit, die Jesus ihnen am Kreuz erkauft hat? Petrus war bereit und viele andere auch. Er sagt dann schlussendlich zu dem römischen Hauptmann Cornelius in den Versen 34 bis 36: Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher ist Herr über alles. Und danach predigt er dem Cornelius und den Anwesenden das Evangelium. Und schließlich empfangen alle den Heiligen Geist, da heißt es weiter ab Vers 44, da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die ihm zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich. Die hatten Angst, was passiert hier? Weil auch auf die Heiden, ist ja nur ein anderes Wort für Ungläubige, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass diese in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Jetzt ist natürlich die Frage, wann weiß ich denn, ob das, was ich als Vision oder als Gottes Stimme erlebe, wirklich von Gott ist? Wie können wir das unterscheiden? Gerade dann, wenn es im ersten Moment nicht dem zu entsprechen scheint, was die Schrift oder mein bisheriger Glaube sagt. Im Übrigen, was Frauen angeht, man muss wirklich die ganze Schrift lesen. Dann wird man sehen, dass Gott schon immer Frauen auch geistliche Verantwortung zugetraut hat. Aber ich möchte euch 4 Prüfsteine mit an die Hand geben, wie ihr für euch selber das prüfen könnt. Ist das Gottes Stimme, die mich ruft in diese Aufgabe? Ist das wirklich Freiheit, die mir Gott zusprechen möchte? Oder übertrete ich da eine Linie, die von Gott gesetzt wurde? Erstens, niemand kann stellvertretend für dich deine Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist leben. Niemand kann für dich stellvertretend deinen Glauben und deine Berufung leben. Am Ende muss sich jede und jeder von uns selbst vor Gott rechtfertigen. Ich muss vor Gott Rechenschaft ablegen, warum ich Pfarrerin geworden bin. Und ich habe ein gutes Gewissen, weil ich diesen Weg mit Gott, mit Jesus und mit dem Heiligen Geist gegangen bin. Das ist nicht mein eigener Wunsch. Im Gegenteil, Gott weiß, dass ich oft fliehen wollte. Aber am Ende muss jeder für sich selber diese Rechenschaft vor Gott ablegen. Und es wäre schade, wenn Gott dir sagen würde, eigentlich habe ich viel mehr Freiheit für dich vorgesehen. Eigentlich hatte ich eine Berufung für dich bestimmt, aber du hattest Angst, hineinzugehen. Du hast dich der Angst unterworfen, anstatt meiner Kraft, dem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Zweitens, Gott ist ein Gott des Friedens. Und das ist wirklich ein wichtiger Prüfstein. Denn das hilft uns, die Geister zu unterscheiden. Gott hat Geduld. Und auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir fliehen wollen, Gott wird, wenn er dich ruft, immer wieder bestätigen in dem, was er für dich vorgesehen hat, indem er es dir selbst immer wieder offenbart, aber auch indem er dir Bestätigung durch andere Menschen zusagt, indem er auch durch sein Wort zu dir spricht. Aber Gott wird immer Frieden hervorbringen. Solange du unruhig bist in deinem Herzen, bitte Gott, dir Frieden zu schenken, dich dorthin zu führen, wo Frieden ist, in das Land des Friedens. Das Dritte, was damit zusammenhängt, ist, dass das, was Gott tut oder sagt, immer gute Frucht hervorbringt. Jesus hat gesagt, an der Frucht wird man euch erkennen und die Frucht ist Liebe. Manchmal geschieht Emanzipation, ich hatte es schon angedeutet, gerade in der Gesellschaft, mit herrschsüchtigen und demütigenden Mitteln. Das heißt, da werden wieder neue Menschengruppen unterdrückt und schlecht gemacht und niedrig gemacht, um sich selber zu erhöhen. Aber das gebiert keine gute Frucht. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Aber wer sich vor Gott demütigt, wer bereit ist, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, den wird Gott erhöhen zu seiner Zeit. Niemand, der Gott vertraut, wird am Ende der Verlierer sein. Und das Vierte, wenn Gott etwas durchbricht in deinem Leben oder wenn er dich von etwas befreit, dann ist es immer seinem Wesen gemäß. Und das wirst du erkennen, das wirst du spüren. Niemals widerspricht Gottes Art der Befreiung der Tatsache, dass er selbst der Schöpfer der Welt ist, dass er allmächtig ist, dass er souverän ist. Niemals widerspricht seine Art der Befreiung der Offenbarung in seinem Sohn Jesus Christus, so wie Jesus gelebt hat, was er gepredigt hat, wie er es uns vorgelebt hat. Und niemals widerspricht es der Tatsache, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und auch nicht der Tatsache, dass er durch seinen Geist persönlich zu uns spricht. Wenn du dir nicht sicher bist, rede mit Gott. Das ist der einzige Weg, um zu einer Sicherheit zu gelangen. Lies in der Bibel. Lass dich von Gott lenken und leiten, wenn du in der Bibel liest. Lies die Verse, die manche verwenden, um zum Beispiel Frauen klein zu halten. Lies sie im Zusammenhang. Lass dir von Gott offenbaren, was die wahre Absicht, die wahre Botschaft dieser Verse für die Menschen ist. Bitte Gott um Bestätigung und Wegweisung. Gott wird niemanden im Stich lassen, der ernsthaft nach seinem Willen fragt. Aber glaube nicht, dass wenn Gott dich von unterdrückenden und missbräuchlichen oder sogar falschen religiösen Vorstellungen befreit oder wenn er dich von deiner Angst befreit, dass du dann keinen Gegenwind von anderen Menschen bekommen wirst. Denn den wirst du kriegen. Überall da, wo Menschen mutig sind, im Namen Gottes aufzutreten, riskieren sie ihr Leben. Wer Jesus nachfolgt, der nimmt sein Kreuz auf sich. Aber du sollst das Kreuz tragen, das Jesus dir auflegt. Es wird immer Menschen geben, die gegen dich kämpfen, wenn du versuchst, Gott zu folgen. Es wird immer Menschen geben, die leider die Bibel als Gesetzbuch verwenden, als Machtinstrument, und zwar um Macht zu missbrauchen. Auch religiöse Macht kann man missbrauchen. Es wird immer wieder Menschen geben, die die Tradition als einzige Wahrheit preisen, aber die einzige Wahrheit liegt in Jesus Christus verborgen. Und es wird immer wieder Menschen geben, die den Heiligen Geist als gefährlich einstufen werden. Aber genau diese drei Dinge hat Petrus überwunden. Er hat sich vom Gesetz des Mose befreit, er hat sich von der Tradition gelöst und er ist der Stimme des Heiligen Geistes gefolgt. Und die Frucht war nicht Streit und Konflikt und Krieg, sondern die Frucht war eine gute Frucht. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben in dieselbe Freiheit hineingefunden, wurden getauft. Er hatte Frieden über dem, was er tat, und es entsprach dem Evangelium von Jesus Christus. Am Anfang habe ich euch ein paar gesellschaftliche Errungenschaften der Frauenemanzipation genannt. Und dann könnte man denken, ja, es ist noch gar nicht so lange her, aber was betrifft das uns jetzt als Christen? Tatsache ist ja leider, dass die Unterdrückung von Frauen durch Männer und die Einschränkung ihrer Möglichkeiten leider über viele Jahrhunderte hinweg auch die Kirche gekennzeichnet hat, und es heute noch tut in der einen oder anderen Weise, in der einen oder anderen christlichen Gemeinschaft. Dabei hat Jesus Christus selbst in seinem Umgang mit Frauen vorgelebt, dass er sie als gleichberechtigt und vor allen Dingen gleichwertig angesehen hat. Und dass er ihnen zum Beispiel auch geistliche Aufgaben und Leitungsfähigkeit durchaus zutraut, weil er es nämlich ist, der diese Autorität verleiht und es nicht die Autorität ist, die Frauen sich selber nehmen. Noch in der frühen christlichen Urgemeinde sehen wir Auswirkungen dieser Gleichberechtigung, die sich dann aber in den darauffolgenden Jahrhunderten leider nicht durchgesetzt hat. Leitende Kirchenmänner des Mittelalters sind sukzessive wieder zurückgekehrt zu einer Art Gesetzlichkeit, die doch Jesus an dem Kreuz von Golgatha ein für alle Mal überwunden hatte. Ich wünsche mir, dass wir Christen endlich in dieser Freiheit leben. Alles andere, so glaube ich, beschmutzt den Namen Gottes und entwürdigt auch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Amen. Und der Friede, der von Gott kommt, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Erlöser. Amen.